Für Erfolg im Allgemeinen ist es nicht nur wichtig zu wissen, was zu tun ist und wie genau etwas geht, sondern am Ende vor allem, dass du es tust. Viele Top-Performer heben sich deshalb vor allem in zwei Sachen vom Durchschnitt ab. Sie haben Disziplin und Fokus. Diese Folge beleuchtet genau diese Themen. Wie kannst du Disziplin und Fokus halten? Wie kannst du eine No-Quitter-Mentalität entwickeln, wenn du bisher doch zu oft dem inneren Schweinehund nachgegeben hast? Und was ist die erste Hilfe für den Fall, wenn du kurz vor der Entscheidung stehst? Mache ich jetzt, was ich mir vorgenommen habe, oder gebe ich nach? Also die klassische Sofa- oder Sportfrage. Was als eine Folge über scheinbar emotionslose Themen begann, ging irgendwann richtig tief. So tief, dass mir in der laufenden Podcast-Folge die Tränen kamen, was etwas ist, was mir in 7 Jahren Podcast noch nie passiert ist. Es geht um dein Why, was du tun kannst, wenn du es noch nicht gefunden hast und was sterbende Menschen kurz vor ihrem Tod am meisten bereuen. All das erfahren wir jetzt nicht von irgendeiner Schriftstellerin aus den fernen USA oder Australien, sondern der Leistungssportlerin, Ärztin, Biochemikerin und mehrfache Unternehmerin Lea Feder, welche, by the way, erst 34 Jahre alt ist.
Herzlich willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
Ich habe heute Lea zu Gast, Lea Feder. Ich grüße dich, Lea.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Gerne, gerne. Ich habe vorhin so überlegt in Vorbereitung auf unsere Aufnahme hier, du bist wirklich eine der wenigen Gäste in meinem Podcast, die außerhalb der Personalberatung sind, also die eigentlich mit dem Thema wirklich kaum bis gar nichts zu tun haben. Auf YouTube habe ich jetzt erst angefangen, auch Gäste hinzuzunehmen, deswegen ist das jetzt noch nicht so ganz außergewöhnlich, aber es ist tatsächlich außergewöhnlich, dass ich Gäste habe, die gar nichts mit der Branche zu tun haben. Wie haben wir uns kennengelernt? Nun, wir haben uns über eine Weiterbildung kennengelernt, wo wir beide gemeinsam dran teilnehmen, und mich hat an dir beeindruckt etwas, was vielen Selbstständigen fehlt, auch in der Personalberatung. Oftmals fehlt den Beratern, aber vielleicht auch Menschen grundsätzlich jetzt nicht so zugänglich ist, weil du bist für mich eigentlich eine der Personen, der Inbegriff für Disziplin und Fokus und Produktivität. Also als ich so deinen Werdegang gehört habe, habe ich mir gedacht, Wahnsinn, ist echt. Also das ist eine Überfrau, aber obviously, wir haben uns auch unterhalten, ne? Ist das jetzt angeboren oder hast du es auch trainiert und du hast gesagt, ja, da ist auch einiges zu lernen bei, das hast du dir auch über die Zeit beigebracht, und ich finde es wahnsinnig toll, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier zu sein, uns auf eine Reise zu nehmen, die Reise deiner Entwicklung, deiner Person, und dann natürlich auch später mit uns zusammen beleuchtest, wie kann man denn nur so viel schaffen und so fokussiert und diszipliniert sein? Da bin ich schon wahnsinnig gespannt drauf, und ich glaube, dass der ein oder andere Hörer das genauso ist. Deswegen, ja, lass uns doch vielleicht auch gleich direkt reinstarten. Lea, du bist da wahrscheinlich schon wahnsinnig geübt auch drin. Wer bist du, was machst du, und ja, wie war einfach dein Weg bis heute?
Ja, erstmal danke für das Intro. Gerne. Also ich bin auch nur ein Mensch am Ende des Tages, und ich sage mal, immer da, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Also es ist immer eine sehr bewusste Entscheidung, wenn man so viel macht oder so scheinbar viel Erfolg hat, auch hat das immer seinen Preis. Mhm. Und da freue ich mich auch, wenn wir da heute authentisch drauf eingehen und auch reingehen.
Gerne.
Also das sage ich auch immer dazu. Wer bin ich, was mache ich? Ich bin Lea, ich bin 34 Jahre alt, wohne in München, habe hier ein sehr tolles Team aus meiner Sicht in Ottobrunn, das mit mir gemeinsam an meinen Zielen arbeitet. Ich bin Ärztin, habe aber auch Bioinformatik studiert und abgeschlossen und komme eigentlich aus dem Leistungssport. Aha. Also ich habe eigentlich meine Jugend in Handballhallen verbracht, also bin im Herzen eine Teamsportlerin und habe dann zum Radsport gewechselt, primär verletzungsbedingt, weil Radsport das Einzige war, was dann noch schmerzfrei ging, und habe dann nochmal ein paar Jahre lang international relativ erfolgreich im Radrennen betrieben und habe parallel immer mein Studium gemacht. Also es war nicht, dass ich Profisportler werden wollte, sondern ich wollte eigentlich schon immer in die Prävention und Menschen das beibringen, was ich über meinen Körper weiß als Sportlerin. Aha. Weil ich mir immer dachte, das würde eigentlich jedem helfen, und es ist so schade, dass man das halt in der Schule nicht lernt. Und das war der Grund, warum ich erstmal angefangen habe, mein Ausdauersportzentrum aufzubauen. Damals noch unter einem anderen Namen. Also das hieß Way to Win. Und wir haben im Endeffekt so ein Diagnostikzentrum vor Ort gehabt, wo wir so Atemgasmessungen gemacht haben, Laktatmessungen, aber auch Bikefitting, also so biomechanische Analyse, Laufanalyse und eben Trainingspläne für wirklich Kadersportler, Spitzensportler, aber auch, ich sag mal, jedermann im Wettkampfsport, also so Freizeit-Amateursportler. Und mir war dabei immer wichtig, das nachhaltig zu machen. Also immer zu schauen, wie kann man Leistungsfähigkeit generieren und auch planbar generieren, aber gleichzeitig auch auf die Ressourcen achten, dass das Ganze nachhaltig ist. Also, dass es gesund ist. Ich habe dann auch ein Buch geschrieben über Frauengesundheit im Sport zum Beispiel. Mich interessiert immer so diese Balance aus viel leisten, aber eben auch gut regenerieren und nachhaltig gesund bleiben.
Mhm.
Ja. Und heute machen wir das mit Unternehmern und mit ganzen Teams. Also im Endeffekt das Gleiche, nur für eine andere Zielgruppe.
Ja, okay. Jetzt sind ja so ein paar, die stressigen Elemente wurden so ein bisschen leicht überflügelt, übersprungen. Also das heißt, wenn ich jetzt einfach nur mal skizziere und vielleicht kannst du das für uns auch in eine zeitliche Abfolge bringen. Es war ja zwei Studien sogar. Es ist der Leistungssport, es ist das Ausdauerzentrum und die Selbstständigkeit. Aber du bist 34. Also das heißt, es hat ja mitnichten irgendwie hintereinander stattgefunden, sondern da haben ja Dinge auch parallel stattgefunden. Also kannst du das für uns nochmal so ein bisschen einordnen?
Ja, genau. Also es ist richtig, hintereinander hätte die Zeit noch nicht ganz gereicht. Aber ich habe in der Zeit, als ich Bioinformatik und Medizin studiert habe, das war quasi als Doppelstudium, dann eben parallel angefangen, das Ausdauersportzentrum aufzubauen. Und das habe ich aber nie als Selbstständige in dem Sinn gemacht, dass ich dort stand und das gemacht habe, sondern ich habe das immer mit Mitarbeitenden gemacht. Also ich habe Sportwissenschaftler eingestellt, die dann vor Ort diese Diagnostiken durchgeführt haben. Ich war immer der Kopf hinter dem Ganzen und der Organisator und auch die ihren Kopf hingehalten hat, wenn irgendwas nicht lief. Aber ich war nicht selbstständig in dem Sinn. Und deswegen ging das zeitlich auch. Und das war aber die Zeit, in der ich im Radsport auch noch relativ viel unterwegs war. Und das war natürlich hart. Also das hatte ich dir auch im Vorgespräch erzählt, dass nicht alles ist Gold, was glänzt, sondern die Zeit, die hat mich sehr geprägt. Ich war auch nicht darauf aus, ein eigenes Unternehmen aufzubauen, sondern ich wollte eigentlich nur einen Businessplan schreiben für meine damaligen Chefs, bei denen ich angestellt war und die aber Finanzprobleme hatten und wo wir eben geschaut haben, wie können wir das größer und auch so finanziell stabil aufbauen, dass es halt auch für mein Gehalt zum Beispiel reicht.
Mhm.
Ja, und dann war ich aber dafür alleine verantwortlich, weil denen die Verantwortung zu groß war. Und so kam es eigentlich, dass das alles parallel war. So angefangen hatte ich im Konkreten mit dem Sport, den hatte ich immer schon gemacht, auch während der Schulzeit. Es hat dann nur vom Handball zum Radsport gewechselt, aber es war zeitlich eigentlich immer ähnlich. Und die berufliche Laufbahn war der Start mit Medizin, 2 Jahre nur Medizin. Derzeit habe ich gearbeitet, angestellt bei diesen Trainern.
Mhm.
Dann habe ich Bioinformatik dazu genommen und habe in der Zeit in Medizin meine Doktorarbeit gemacht, was mir auch ein bisschen mehr zeitlichen Spielraum gelassen hatte als so das normale Medizinstudium.
Mhm.
In der Zeit habe ich auch im Radsport eben erfolgreich und dann kam die Firmengründung. Also so war der Ablauf.
Aber Bioinformatik, Medizin, das waren schon zwei separate Uni-Studiengänge. Also es ist normalerweise schon was, wo normale Studenten einen Studiengang und damit busy sind und in der Bibliothek hängen und Medizin ist ja nicht ohne. Wie kam dann, dass du gesagt hast, dann halt noch Bioinformatik dazu, weil irgendwie interessant, ach komm.
Ja, ganz so einfach
war es. Mache ich, während ich auf der Rolle fahre irgendwie. Und so war, das ist ja, glaube ich, auch ein Bild, was tatsächlich so ist. Du auf der Rolle mit Büchern und irgendwie, keine Ahnung, ob du noch parallel Post-its geschrieben hast.
Ja, ich habe programmiert auf der Rolle. Also Rolle ist, muss man vielleicht erklären, weil viele wissen das nicht.
So,
das
ja,
ist so ein, wie so ein Heimtrainer für im Wohnzimmer. Da kann man sein Fahrrad reinspannen und dann kann man so im Wohnzimmer trainieren.
Mhm.
Das ist sehr praktisch, wenn man eben studiert und trainieren will. Mhm. Und ich habe damals eben Medizin studiert in Ulm. Ich habe nur einen Platz bekommen in Ulm und nicht in München. Mein Herz hing aber in München und dann hatte ich versucht, zurückzuwechseln und das ging schief. Also ich wollte einen Studienplatztausch machen. Nein, dann habe ich mich einmal durch dieses Staatsexamen fallen lassen, habe mir aber schon in der Zwischenzeit eben einen Job gesucht als Trainerin und habe im Radsport relativ viel gemacht und habe angefangen, mich um meine Doktorarbeit zu kümmern. Und man muss dazu sagen, man kann nur Medizinplatz tauschen, wenn man gleich auf ist. Und meine Tauschpartnerin ist eben durchgefallen durch dieses Staatsexamen Physikum, das man nach 2 Jahren hat. Und deswegen musste ich mich auch durchfallen lassen, damit wir gleich auf sind.
Oh nein.
Naja, und Ende vom Lied war aber dann, dass sie dann nochmal durchgefallen ist und ich halt dann natürlich mal bestehen musste, weil sonst wäre ich irgendwann auch meinen Studienplatz los gewesen. Naja, und dann waren wir nicht gleich auf und wir konnten nicht tauschen. Und so kam das, dass ich dann eben die Wartezeit von 2 Jahren in Kauf genommen habe, um dann in München weiterzumachen. Weil genau zu dem Zeitpunkt hat München seine Zulassungsvoraussetzungen geändert und hat diesen Medizinertest anerkannt, über den ich in Ulm reingekommen bin. Und in dem war ich ziemlich gut und deswegen bin ich dann in München reingekommen, aber nur fürs erste Semester, obwohl ich ja mein Staatsexamen nach 2 Jahren, dieses Zwischenstaatsexamen schon hatte. Also musste ich diese 2 Jahre absitzen.
Ach so, okay. Und hast gedacht, vertrödel ich nicht und dann mache ich Bioinformatik währenddessen? Oder
dann mache ich Bioinformatik und meine Doktorarbeit war eh auch ein Bioinformatik-Projekt, also war Medizin und Bioinformatik und dann hat es eh gut gepasst. Also dann habe ich die Bioinformatik-Bachelorarbeit quasi noch gleich aus dem Doktorarbeit-Projekt gemacht.
Okay. Und hat es parallel dann immer gearbeitet, ne? Und dann hat es sich das ergeben, dass du da den Businessplan geschrieben hast, um eben deine Chefs auch zu unterstützen, finanziell wieder auf bessere Beine zu kommen. Und dann war es tatsächlich wohl auch so, dass ihr irgendwie beim Notar saßt und dann saßt du am Ende alleine und sie kamen nicht, ne? Und dann war die Frage, machst du es alleine oder nicht so?
Ich hätte schon Nein sagen können. Also ich hatte halt aber mein Wort gegeben, vor allem an die Investoren und auch an Mitarbeitende, die wir einstellen wollten. War natürlich nicht so unterzeichnet. Also ich hätte schon Nein sagen können. Ich war schon in der Entscheidungsmacht sozusagen. Aber ich bin so, ich halte mein Wort und wenn ich dazu stehe, dann mache ich es auch. Und am Ende des Tages habe ich das halt dann auf mich genommen. Was ja eine Rolle war, der war ich überhaupt nicht gewachsen. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ich hatte keine Ahnung, wie ich ein Unternehmen führe.
Okay, ich meine, das ist ja schon, sag ich mal, herausfordernd und hinzu kommt ja auch, dass jetzt privat ist ja auch so war, dass du einfach, es ist nicht so, dass Mama Hausfrau, Papa Handwerker und ein behütetes Zuhause irgendwie, sondern auch da waren ja immer wieder Herausforderungen zu bewältigen. Deine Mom war, glaube ich, auch als Ärztin sehr erfolgreich, ist weltweit eben auch gereist, Bezugspersonen, die gewechselt haben. Ne? Du hast auch von einer Nanny oder so erzählt, die dann auch verstorben ist.
Ja.
Also solche Themen gibt es ja dann.
Einen Unfall
hat sie gehabt, ja, die da entsprechend auch. Also das sind ja auch, also es ist manchmal so, man hört dann so Top-Performer und denkt so, ja, bei manchen läuft es halt einfach, ne? Bei manchen läuft es halt einfach, das geht und das fliegt denen zu. Aber wenn man dann mal hinten dran guckt, dann sieht man, das sind auch nur Menschen wie du und ich. Jeder hat seine Herausforderungen, ja, und auch gerade hast du es ja auch so ein bisschen skizziert, wenn du sagst, du lässt dich durchs Staatsexamen fallen, ganz bewusst, ja, umzutauschen und so weiter. Da laufen ja auch gewisse Dinge nicht nach Plan, weil es hat am Ende ja auch nicht funktioniert und so, ne? Also es sind ja auch Frustrationen, mit denen man dann umgehen muss. Es ist so die Frage, was hat dich durch diesen ganzen Prozess getrieben, sage ich mal? Was hat dich angetrieben, überhaupt Leistungssport zu machen, parallel zu arbeiten, diese Studie? Was ist so dieses große Ganze, was dich da so zieht?
Also ich glaube, auf der inhaltlichen Ebene ist es zum einen eben das Interesse dran, wie man, also gerade im Leistungssport, wie man seinen Körper eben weiterentwickeln und dann auch an die Grenzen bringen kann. Also ich finde das schon spannend, ehrlicherweise damals auch meine Grenzen kennenzulernen und zu gucken, was geht eigentlich noch so und wie kann ich das nachhaltig schaffen. Das andere ist natürlich, ich meine, meine Mutter ist Professorin, die hat ein erfolgreiches Unternehmen mit mehreren 100 Mitarbeitenden. Die ist Medizinerin und Chemikerin. Also die ist für mich schon ein Riesenvorbild. Und ich sehe halt, also sie hat mir ja im Endeffekt den perfekten roten Teppich hingerollt. Also ich habe ja immer einen Fallback gehabt. So wenn ich mein Unternehmen an die Wand gefahren hätte oder so, die hätte mich immer aufgefangen oder hat mich ja auch finanziell unterstützt. Und auf der anderen Seite hat sie als Frau aus meiner Sicht halt sehr hart gekämpft für die Position, in der sie da steht. Und das habe ich ja alles mitbekommen. Mhm. Und sie hat ja angefangen, das Unternehmen zu gründen, da war ich schon denkenderweise auf der Welt. Also da habe ich schon Erinnerungen dran. Mhm. Und wenn man das so mitbekommen hat, dann misst man dem Ganzen auch einen anderen Wert bei. Also ich wollte irgendwie nie so dastehen wie die das Rich Kid, das sich jetzt da ins gemachte Nest setzt und sich halt von der Mama finanzieren lässt und da so im Medizinstudium rumchillt, sondern ich wollte immer mein eigenes irgendwie aufbauen und meinen eigenen Weg gehen und genau diesen Stempel halt nicht kriegen, weil den hatte ich natürlich von außen betrachtet. Ja, haha, du musst ja eh nicht arbeiten. So, ja. Ärzte im Praktikum haben mir dann auch noch gesagt, ja, du siehst ja auch noch gut aus, leg dich ins richtige Bett, dann musst du nie wieder arbeiten.
Oh nein.
So, haha.
Okay.
Ja. Und das treibt mich natürlich an, um genau das Gegenteil zu beweisen und zu sagen, hey, ich brauche euch alle überhaupt gar nicht. Also ich muss nicht, also ich bin nicht abhängig von irgendwem. Das ist eine Wertschätzung aus meiner Sicht der Arbeit meiner Mutter gegenüber, wenn sie mir was weitergibt, und zwar die Werte, wie man wieder Wert schafft und wie man Unternehmen aufbaut und wie man als Frau als auf eigenen Beinen steht. Also ich würde sagen, meine Mutter ist einer der größten Treiber für mich, also im positiven Sinne, aber um das auch irgendwie zu wertschätzen, was sie aufgebaut hat, in welche Ausgangslage sie mich gebracht hat, um diesen Weg zu gehen. Und die Unterstützung, die ich auf dem Weg hatte, die hat es mir natürlich auch leichter gemacht. Und dafür bin ich super dankbar. Ja, und ich will ihr halt zurückgeben, dass sie nicht eine faule Tochter hat, die sich jetzt drauf ausruht irgendwie, sondern ich wurde ja auch so erzogen, dass das Leistung einen Wert hat und dass man halt auch was verändern kann in der Gesellschaft, wenn man einen Drive hat und wenn man eben auch dranbleibt einfach und immer wieder aufsteht.
Und doch wird es ja, sage ich mal, auch in dieser Reise Momente gegeben haben, wo es hart war, wo man hätte sagen können, ich muss das jetzt nicht, ich muss noch nicht noch ein zweites Studium anfangen, ich muss nicht noch die Firma jetzt auf meine Kappe nehmen, obwohl ich eigentlich es nicht muss, ja, ich muss mich ja nicht unnötig reinstressen. Und es gab sicherlich Momente, wo du auch eigentlich schwach warst und hättest sagen wollen, ich schaffe das nicht, ich will das nicht, Und diese Momente, glaube ich, sind sehr, sehr spannend, weil die hat jeder. Und das ist genau das, wo ich eigentlich hin will, zu sagen, wie kann man dann trotzdem Disziplin aufbringen, Willenskraft aufbringen, fokussiert zu bleiben und zu sagen, Herausforderungen hat jeder. Ja, die sind Punkt hat jeder. Was kann ich denn tun, um trotzdem an den Themen dran zu bleiben, die mir eigentlich wichtig sind, und nicht bequem zu werden und mich zurückfallen zu lassen?
Im Radsport gibt es einen Satz und der heißt Don't quit. Also wenn du anfängst, Rennen zu beenden, ob aus Komfort, also nicht, wenn du jetzt stürzt und im Krankenwagen liegst, aber aus Komfort, weil da ist es ja auch oft hart. Also wirklich bei 5 Grad mit kurzen Ärmeln durch den Schneeregen zu fahren, über Stunden, 5 Tage in der Woche, das macht dich nicht so viel Spaß. So. Und wenn man sagt immer, wenn man einmal so weich wird, dass man halt aussteigt, dann wird man immer wieder aussteigen und dann gibt es die Quitter. Da weißt du schon, die Radsportler, die haben halt nicht das Mindset, die werden aussteigen, sobald es ungemütlich wird. Und das kriegt man nicht mehr los, sagt man im Sport. Also jetzt wenn du das einmal machst.
Ja, ich glaube, dass viele in ihrem Leben in vielen kleinen Dingen immer wieder quitten. Ja, es ist ja wie im Kleinen, so im Großen und andersrum.
Das ist der Punkt.
Was würdest du denn jetzt jemandem raten, der an einem Punkt ist, dass er gesagt hat, shit, ich habe sehr viel gequittet, ich bin nicht konsequent mit mir selber. Und ein bisschen Entspannung und Nachsicht mit sich braucht es natürlich auch. Aber wenn ich wirklich an entscheidenden Themen dranbleiben möchte, steht es mir natürlich im Weg. Also was würdest du raten, um wieder in diesen Non-Quitting-Modus reinzukommen?
Also 2 Sachen. Die eine Frage ist, warum mache ich das und wie lange mache ich das? Also ich finde, es gibt immer Phasen, wie zum Beispiel jetzt auch mein letztes Jahr. Ganz ehrlich, das war nicht witzig. Ich habe Vollzeit im Krankenhaus gearbeitet und abends und am Wochenende die Firma nochmal komplett gerebrandet und eigentlich diesen ganzen Zweig mit Firmenangeboten und so aufgebaut. Aber ich wusste, es ist jetzt ein Jahr. Und wenn man mal so einen begrenzten Zeitraum hat, dann kann man auch mal tief gehen. Und das wäre für mich der eine Punkt. Also frag dich, wie lange wird diese Phase sein, wo man mal eine Doppelbelastung hat, wenn es wirklich auch vielleicht über die Grenzen rausgeht. Und die zweite Frage ist, warum mache ich das? Also wo will ich eigentlich hin und ist das notwendig? Für mich war es halt indiskutabel, wenn ich in dem Gesundheitsbereich arbeiten will, und Prävention ist zwar noch nicht Teil der schulmedizinischen Ausbildung, aber ein gesundheitsrelevanter Bereich, würde ich sagen, dann ist es indiskutabel, ob ich ein Medizinstudium brauche oder nicht. Das brauche ich in Deutschland, sonst nimmt mich keiner ernst. Und deswegen war das für mich klar, egal was ich mache, ich muss immer nebenbei schauen, dass ich dieses Studium fertig kriege. Egal wie lange es dauert, damit habe ich mir dann eher mal auch Zeit eingeräumt und mal ein Semester weniger gemacht oder nicht ein volles Semester, sondern was aufgeteilt. Aber ich habe immer weitergemacht. Und da hatte ich halt so dieses Endziel, wenn du deinen Präventionsgedanken in die Bevölkerung bringen musst und möchtest, das war ja vor 9 Jahren undenkbar, ja, Longevity und Prävention, das war ja alles, die haben mich ja laut schallend ausgelacht, wenn ich davon geredet habe, das war ja überhaupt nicht aussprechbar. Aber wenn du das machen willst, dann musst du dieses Studium fertig machen und diesen Nordstern, dieses Ziel, das hatte ich halt sehr klar. Und dieses Quitten ist aus meiner Sicht einfach eine Entscheidung. Also du kannst ganz bewusst entscheiden, ob du ein Quitter bist oder nicht. Und es gibt Leute, die sagen, ich habe halt nicht so viel Disziplin. Und es gibt Leute wie mich, wenn ich sage, ich würde von mir immer sagen, wenn ich das wirklich will, dann werde ich das schon schaffen. Also das ist meine innere Einstellung. Und ich glaube, in jedem Fall hat man recht. Was man sich selber sagt und was man über sich denkt, das wird so sein.
Was würdest du Menschen sagen, die sagen, verstehe ich voll, du hast dein Why gefunden, ja, und dafür lohnt es sich zu kämpfen, aber ich habe sowas nicht. Also ich bin so irgendwie schon fein damit, meinen Tag zu machen, aber ich habe nichts, was mich so wirklich begeistert und zieht, weil wenn ich da irgendwas hätte, was mich begeistert, dann würde ich ja aufstehen, dann würde ich das auch machen, aber ich habe es einfach nicht.
Ich glaube, das ist Arbeit, die ich auch reingesteckt habe. Also ich hatte jetzt auch nicht immer so ein Why, das mir zugeflogen ist, wo ich mir dachte, ah ja, danke, das ist meine Berufung. Sehe ich auch heute noch nicht so, sondern es entsteht ja so auf dem Weg, es schärft sich ja dadurch, dass man den Weg geht. Also ich habe so ein Interesse gehabt an Leistungsfähigkeit und an Prävention. So gut, ich hatte ein Interesse an Sport, ich hatte ein Interesse an Unternehmen. Und irgendwie schärft sich dann so mit der Zeit das Bild und man kommt dem immer näher und es kristallisiert sich so ganz klar der Weg erst raus, wenn man ihn geht. Und wenn die Leute gar nicht losgehen, weil sie sagen, ich kenne ja das Ende noch nicht, dann werden sie es auch nie wissen. Also ich glaube, jeder, wenn er in sich reinhört, der hat eine Idee, was ihn interessiert und auch unterwegs merkt man schon, was einen vielleicht dann auch einfach nicht so interessiert, wie man dachte. Und dann skippt man es halt wieder und macht einen kleinen Weg nach links oder ein bisschen nach rechts. Aber man muss aus meiner Sicht erstmal losgehen mit einer Grundidee. Also ich habe ja jetzt auch nicht die Zielvision gehabt, dass mein Unternehmen ganz genau so aussieht, wie es heute ist, weil ich ja gar nicht den Markt kannte. Ich wusste gar nicht, welche Wearables wird es geben. Ich wusste nicht, dass wir jetzt auf einmal hier so mit KI arbeiten, dass ich ein Teamprogramm mit einer KI quasi anbieten kann. Das wusste ich ja vor 10 Jahren nicht. Aber ich wusste, ich will diesen Bereich mitgestalten. Und der interessiert mich. Und ich glaube, das weiß jeder für sich. Und dann merkt man unterwegs, wo es einen hin verschlägt. Und vielleicht noch eine zweite Sache, wenn du jetzt glaubst, du bist zufrieden, dann frag dich mal, was noch sein könnte und steck deine Grenzen woanders hin. Geh in Netzwerke mit Unternehmern, geh in Netzwerke mit erfolgreichen Menschen, geh ins Krankenhaus und sprich mit Menschen, die gerade sterben. Das ist wirklich voll spannend. Oder ins Hospiz, da kann man auch mal gratis arbeiten. Weil dann hörst du, was Leute sagen, wenn sie am Ende sind und so ihr Leben Revue passieren lassen. Und die meisten von denen sagen, eigentlich wusste ich, was mir wichtig war. Ich habe es aber nicht gemacht. Ich habe mich nie getraut und dann war die Chance vorbei. Oder dann haben sie Ausreden, ja, und dann habe ich Kinder gekriegt und dann ging das nicht mehr. Oder ja, dann, also die sind so oft unzufrieden mit Dingen, die sie vermeintlich entweder nicht angegangen haben oder sie schieben das ins Passive und sagen, ja, ich habe mich halt für die Kinder entschieden oder so. Aber die sind damit nicht glücklich, wenn sie ihre eigenen Ziele nicht verfolgen.
Das ist so spannend, weil es gibt ja tatsächlich dieses Buch, ne, von der, wie heißt sie denn, Wern, 5 Dinge, die Sterbende bereuen. Sehr, sehr spannendes Buch. Und dieser Flavor, der bei diesen Büchern immer bleibt, ist so dieser Flavor, Geld ist nicht so wichtig, Arbeit ist nicht so wichtig, am Ende an deinem Krankenbett, ne, wird nicht deine Arbeit stehen, sondern die Familie und es ist die Zeit, die du verbringst mit den Liebenden und ne, es ist sozusagen die Familie, aber das ist ja oft, was bleibt und dieser Leistungsgedanke zu leisten, auf etwas zuzustreben und so weiter, ich finde, das wird von der Gesellschaft oft negiert, weil man sagt, okay,
das ist der Punkt.
Ja, genau, dann Aber genau, aber entschuldigt dann vielleicht nicht die Masse der Gesellschaft ihre eigene Faulheit damit?
Genau, genau. Das meine ich eben, die verstricken sich in Ausreden. Ja, es war auch schön, dafür habe ich jetzt 3 Kinder und es freut mich und es erfüllt mich. Und das ist ja auch schön, don't get me wrong. Aber eine Frau kann doch, also klar kann die entscheiden, dass Kinder ihr Lebensfokus sind und wenn sie damit fein ist, dann ist sie damit fein. Aber die meisten erzählen es nicht so, sondern die meisten, mit denen ich mich unterhalte, die sterben, sagen, ich habe dafür ein Riesenopfer gebracht, ich bin meinen Zielen nicht gefolgt. Und das ist der Punkt, den ich so kritisch finde. Wenn das das Ziel war und wenn sie damit happy sind, dann bin ich die Letzte, die was dagegen sagt. Wenn man irgendwie Fulltime-Mutter sein möchte, bitte. Also alles gut. Aber bei vielen ist es halt nicht so. Und ich glaube, es wird gesellschaftlich halt oft erwartet, dass eine Frau das so sagt. Ja, und gerade ältere Generationen, also die jetzt sterben quasi, die sind ja auch noch strenger so erzogen worden, dass sie auch nichts dürfen. Aber ich weiß zum Beispiel auch aus dem privaten Umfeld, dass viele Frauen Jobs gemacht haben, die sie eigentlich nicht machen wollten, um im Endeffekt der Familie zu gefallen oder halt nicht abtrünnig zu wirken. Oder im schlimmsten Fall sogar eigentlich jemand anders heiraten wollten. Also sich sehr verstellt haben und sich das dann übers Leben schön geredet haben und das kommt am Ende wieder raus. In der Demenz zum Beispiel sagen die Leute genau das. Da kommt raus, ja, eigentlich bin ich lesbisch, ja, eigentlich wollte ich nie Kinder, ja, eigentlich wollte ich immer einen anderen Job machen. Ja. Also das ist ganz, ganz spannend. Also die Gespräche im Krankenhaus haben mir wahnsinnig viel geholfen, auch um mich zu reflektieren, was will ich eigentlich?
Boah, das ist auch, ich muss sagen, das berührt mich gerade echt total. Ich muss echt ein bisschen gucken. Weil das einfach, das ist halt eigentlich wirklich das. Also wenn wir von Disziplin reden, ich glaube, das ist noch mehr. Das ist wirklich dieser Mut, weil genau in diesen, und ja, das sind ganz, ganz viele Gedanken, die gerade durch meinen Kopf gehen, ne, weil ich entschuldige mich für eine Situation oder ich mache Dinge runter, mache Menschen klein, die ihren Träumen sozusagen folgen, negiere Sachen, weil ich selber einfach auch weiß, dass ich zu schwach bin, auch meinen eigenen Themen durchzugehen. Natürlich hat man Verpflichtungen, natürlich hat man Verantwortung, ja, und natürlich läuft das Leben nicht immer so, wie man das eigentlich möchte, aber dann auch den Mut, und das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, den Mut zu haben, sich hinzustellen und zu sagen, ich bin auch wer, und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern das hat etwas mit Selbstwert zu tun, ja. Das überhaupt erstmal auszusprechen, in den Raum zu stellen und zu schauen, wie kann man es denn möglich machen? Ne? Also wirklich diesen Fokus auch zu switchen und zu sagen, die Gegebenheiten sind so, wie sie sind. Ja, du bist okay, ich bin okay, meine Wünsche, meine Themen sind okay. Und jetzt lass uns mal gucken, wie wir uns drauf zubewegen können. Ja, aber da wird dann oft auch nach falsch Harmonie gestrebt, also der Mund wird gehalten, dann sind Normen spielen ein Thema, ne? Also es spielt eine Rolle, Gesellschaft sagt so und das macht man doch so und auch dann einfach diese Angst zu den Gefühlen zu stehen und aufzumachen und zu sagen, nee, so fühlt es sich für mich aber nicht an. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt auf dem Weg, sozusagen seine Berufung zu finden oder das zu finden, was einen wirklich zieht. Das kann man nicht kognitiv erschließen. Das fühlst du einfach. Und viele Menschen haben einfach so viel im Hirn, so viel, was sollte, müsste und so weiter, dass sie total verlernt haben, diesen Kontakt herzustellen und zu gucken, was bin eigentlich ich? Also was gibt mir das Feuer, ne? Um dann eben auch diese Disziplin aufzuwenden und dann auch zu sagen, ich kämpfe für das es sich wirklich lohnt. Es geht nicht darum, sich auszupowern und irgendwie irgendwelchen anderen Ansprüchen zu genügen, sondern es geht einfach darum, sich für sich selbst einzusetzen.
Genau. Also meine Prämisse ist immer, ich will stolz sterben. Auf mich stolz seiend. Also ich möchte meine Ziele verfolgt haben mit meinen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Und das kann auf, also nicht nur auf der beruflichen Ebene sein, sondern auch auf der privaten, auf der gesundheitlichen und so weiter. Es gibt ja verschiedene Ebenen und ich habe für alle Ebenen irgendwie Ziele. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den viele nicht sehen, dass sie immer sagen, ja, Karriere ist ja dann sozusagen der Fokus und es schluckt alles. Nee, ich baue mir ja jetzt mit meinem Unternehmen einen Lebensstandard auf, wo ich völlig frei bin hinterher. Also es sind jetzt ein paar Jahre, die sind hart, denn da habe ich auch ganz viele Freunde verloren, eigentlich fast alle. Und ich habe auch körperlich jetzt meine Fitness vernachlässigt und so weiter. Aber das werde ich nicht für immer haben, sondern ich werde irgendwann auch mit meinem Unternehmen wieder so erfolgreich sein und so frei sein, dass ich das wieder aufbauen kann, nur auf einem anderen Level.
Aber ist das nicht genau das, was man dann so im klassischen Sinne diesen Leistungsmenschen dann entgegenhält, dass man sagt, ja, du kämpfst jetzt dafür, dass du irgendwann mal, aber was ist denn, wenn du irgendwann mal nicht mehr kannst? Dann hast du die ganze Zeit verzichtet für etwas, was dann nie eintreten wird.
Genau, deswegen sage ich auch immer, die Zeitachse ist der wichtige Punkt. Es darf halt nicht zu lange sein, dass irgendwann nach der Rente ist aus meiner Sicht halt der Fehler im System.
Ja.
Sondern für mich ist irgendwann jetzt nach dem Medizinstudium, also dann jetzt. Ich meine, ja, ich habe 15 Jahre jetzt echt zurückgesteckt und es war mir auch vorher klar, dass das so sein wird. Aber jetzt bin ich halt 34 und habe eigentlich halt alle Türen offen und ich kann machen, was ich will.
Mhm.
Also ich empfinde das jetzt als Freiheit, die ich immer haben wollte.
Ja, das ist ein spannender Gedanke. Ich hatte da auch einen Post gemacht mal, also schon, ich glaube schon 2 oder 3 und ein Video dazu auch, aber es ist ein Gedanke, glaube ich, mit dem sich Menschen auch grundsätzlich schwer tun, weil viele ja so gerade so Themen wie tatsächlich Routinen, Tagesplan, Ziele, Disziplin eher als Einschränkung empfinden.
Hm.
Und ich dann aber den Perspektivwechsel anbiete und sage, okay, ist es nicht eigentlich wirkliche Freiheit, sich auch für Themen entscheiden zu können, die du eben nicht nur gleich morgen erreichst oder nächste Woche, sondern wenn du dir wirklich auch große Ziele setzt und dann es auch einfach mal schaffst, für eine gewisse Zeit durchzuziehen, um auch die großen Ziele zu erreichen. Weil dann ist es eigentlich nicht wirkliche Freiheit, wenn du sagst, okay, ich kann mich eigentlich nur auf Ziele committen oder Dinge nur erreichen, wenn sie nicht länger als eine Woche weg sind. Also das fühlt sich ja dann eigentlich eher als Einschränkung an. Und wirklich auch zu diese Zeiträume auch anzunehmen, und die dürfen genauso auch sein, wo natürlich auch mit Entbehrungen zu rechnen ist, ne, weil es eben auch dann für irgendwann später eine andere Ausgangsbasis schafft, ne, also dass man das nicht so alles unter den Teppich kehrt, das ist irgendwie alles schlecht und das gilt es unbedingt zu vermeiden, ne.
Es ist doch eh immer Neid. Also sorry, wer sagt das? Das sagen immer die Leute, die selber nicht losgegangen sind. Ich habe noch nie einen erfolgreichen Unternehmer getroffen, der mir das gesagt hat. So, aber später kommt nicht und du schiebst es auf und das ist der Leistungsgedanke und lülülü. Das kommt von den Leuten, die Ausreden für sich suchen, warum sie nicht losgegangen sind. Immer. Also ich kenne keine Ausnahme. Und für mich gibt's immer ein Maß. Also wenn ich jetzt über Gesundheit spreche, dann habe ich halt ein relativ hochdefiniertes Ziel durch meinen Leistungssport. Ich bin aber immer noch fitter und gesünder als der Durchschnittsdeutsche. Also ich habe ja immer noch eine relativ hohe Baseline, die für mich quasi indiskutabel ist. Also ich schlafe jede Nacht 8 Stunden, meine Herzratenvariabilität ist gut, meine Blutwerte sind gut, meine Ernährung ist top. Also ich achte ja sehr auf viele Dinge, aber es ist halt, ich bin halt nicht so sportlich, wie ich es eigentlich mal war oder gerne wieder sein würde, weil mir dafür einfach gerade die Zeit fehlt. Also mache ich da halt für mich persönlich gerade einen Abstrich. So meine ich das.
Ja.
Also ich meine jetzt nicht, dass man sich kaputt arbeitet, dafür stehe ich ja irgendwie auch ein, dass man das nicht tun soll.
Ja.
Genau.
Ja. Vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Disziplin, bevor wir dann auch nochmal drauf gucken, was eigentlich wichtig ist. Und das ist ja auch eigentlich dein Tagesgeschäft im Hinblick auf Erhaltung des Körpers, körperlicher Gesundheit, um dann eben auch die Ziele, die einem wichtig sind, zu verfolgen. Aber wenn wir nochmal zurückgehen, ja, ich wollte es gerade sagen, du hast ja nicht immer Leistungssport gemacht. Okay, irgendwann hat ja Sport angefangen, sage ich mal. Und irgendwann wird es ja auch da mal Zeiten gegeben haben, wo du gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock zum Training zu gehen oder wie auch immer. Gibt es denn irgendwie aus dem Leistungssport so 3 ganz praktische Tipps, die man dann den Sportlern auch mitgibt, wenn sie sagen, ja, okay, ich bin kein Quitter, aber trotzdem ist heute ein Scheißtag. Irgendwie noch so ein Kniff, wo man sagt, das ist vielleicht so eine First Aid, die man dann nehmen kann, wenn es einfach mal doof ist.
Also vielen hilft es, sich was zu visualisieren, also ein konkretes Ziel bei einem konkreten Wettkampf und sich das immer wieder vor Augen zu halten. Es hilft auch aus meiner Sicht, also wenn man sich zum Beispiel eine Abstufung aneignet. Also für mich war es immer so, wenn mein Körper sagt, okay, heute bist du nicht gut regeneriert, dann fahre ich auch keine intensiven Intervalle. Also ich habe immer sehr vernunftgetriebene Entscheidungen getroffen und die waren dann auch so. Also es gibt ja viele Menschen, die...
Aber dann wenigstens ein bisschen machen, ne?
Genau.
Also dass man nicht sagt, ja, okay, genau. Ich mache gar nichts, sondern ich mache ein bisschen.
Genau, ich gehe, aber ich
mache
locker. Mhm. Genau. Mhm. Also ich habe so eine Abstufung gehabt für mich, die aber immer Regeln hatte. Und die Regeln hat mein Körper vorgegeben, nicht meine Emotionen, ob ich heute Bock habe und die Sonne scheint oder nicht. Also da war ich sehr strikt mit mir. Und das bin ich auch heute noch. Mhm. Also ich richte sehr viel danach aus, wie meine Körperdaten sind. Und wenn man mal keinen Bock hat, dann bin ich halt der Meinung, das ist ein kurzer Moment, wo du halt drüber hüpfen musst mit logischem Denken. Und dann kommt's schon, wenn du mal losgelaufen bist, wenn du dich überwunden hast, dann fühlst du dich danach auch besser und dann bleibst du in deinen Routinen, dann bist du am Ende stolz, weil du dein Ziel erreichen wirst. Und das musst du dir halt vor Augen halten. Deswegen brauchst du immer dieses Ziel, diesen Zielgedanken, warum mache ich das eigentlich? Und stell dir vor, also dieses Visualisieren, wie ich zum Beispiel einen Wettkampf gewinne, wie ich irgendwas erreiche, was ich halt erreichen wollte. Stell dir das vor, fühl dich in diese Emotion rein, leb das in deinem Gehirn und dann geh los.
Ja, ich glaube, was du vorhin auch gesagt hattest, mir kommt das auch aus einem Podcast, den ich in der Vergangenheit gemacht hatte mit dem Michael Langheinrich. Der hatte so zum Thema Willenskraft auch eine Zeit lang veröffentlicht und sich da positioniert und hat auch ein Buch geschrieben, das Willenskraftprinzip. Und der hatte auch gesagt, weil dem habe ich dieselbe Frage gestellt zum Thema, wie kann ich denn Willenskraft trainieren und so weiter. Und er hat gesagt, es fängt halt schon in kleinen Dingen an. Ne? Also diese Verbindlichkeit in kleinen Dingen. Also sich dran zu gewöhnen, zu sagen, jeden Morgen, keine Ahnung, Zähne zu putzen. Jeden Morgen das Bett zu machen. Oder eine Kleinigkeit hinzuzunehmen. Aber auch zum Beispiel verbindlich Absprachen einhalten. Termine nicht abzusagen, weil es einem jetzt gerade nicht so geht oder so. Ja. Na, also das sind so die kleinen Sachen, wo man ja auch schon Disziplin und Verbindlichkeit trainiert, um dann auch ready für die größeren Sachen zu sein.
Das ist für mich, was ich mit der Quitter-Mentalität meinte, dass sich das auf alles überträgt, was du tust. Wenn du anfängst zu quitten, fängst du auf einmal an, auch den Snooze-Button zu drücken. Wenn du es einmal gemacht hast, machst du es nochmal. Die Hemmschwelle sinkt. Als wenn du dir einfach sagst, ich bin kein Quitter, ich drücke nicht den Snooze-Button. Punkt. Das ist einfach so eine Regel. Und dann hinterfragst du es auch nicht mehr. Weil sonst musst du ja jedes Mal, wenn dein Wecker läutet, eine Entscheidung treffen, drücke ich heute den Snooze-Button oder nicht? Drücke ich ihn? Ich könnte ihn drücken oder nicht? Das zieht ja unendlich viel Energie. Und das geht ja mit allem so. Gehe ich jetzt raus? Gehe ich jetzt spazieren? Ich habe halt meine Bewegungsroutine in meinen Tag eingeplant und wenn die an der Reihe ist, dann gehe ich halt spazieren. Und jetzt sagen die Leute wieder, ja, aber das ist ja nicht intuitiv, das ist ja frei. Ich bin so frei, wie die meisten nicht sind, weil ich kann durch diese Routinen meinen Körper so leistungsfähig machen, dass ich immer drauf Zugriff habe. Ich kann meinen Alltag so leben, wie ich ihn leben will, weil mein Körper mir nicht dazwischen funkt und ich funktioniere auf einem extrem hohen Level und es macht viel mehr Spaß, als immer so emotionsgetrieben durchs Leben zu bouncen und dann halt immer wieder auch so absolute Tiefpunkte zu haben, wo man nicht leistungsfähig ist, weil man halt die Wochen davor wieder geschludert hat.
Ja. Das ist genau das, was ich meinte, auch mit meinem Post vorher, ne? Dass es von außen aussieht wie unlebendig, statisch, Routinen, wie langweilig ist das denn? Und ne, da muss man sich überwinden und dann immer das Gleiche und so weiter. Aber in dem Moment, wo du ein Commitment machst, ist es ja auch ein Commitment, was dir wichtig ist. Ja, es ist ja dein Werteset sozusagen und das verfolgst du dann. Ne? Und absolut. Okay. Jetzt hast du ja schon angesprochen und ich denke, es wird wahrscheinlich auch genauso wie mit diesem Disziplin-Thema jetzt kein großes Rocket Science sein, aber was würdest du sagen, sind so wesentliche Themen, um sich auch körperlich die Leistungsfähigkeit zu erhalten, um wirklich Höchstleistungen zu bringen oder beruflich und privat die Ziele aktiv zu verfolgen?
Also ich sage mal, es geht um die richtige Priorisierung, weil viele versuchen so alles zu machen oder machen an einem Ende irgendwas. Also so, ja, ich gehe ja ins Gym, so passt schon, aber dafür passt halt die Ernährung nicht oder genau andersrum. Mhm. Und es sind oft die Basics, die wirklich den Unterschied machen. Also gehe ich immer zur gleichen Uhrzeit ins Bett, esse ich 3 Stunden vorm Schlafen, gehe nichts mehr. Habe ich Licht, Tageslicht tagsüber? Habe ich abends Blaulichtfilter? Habe ich genug Wasser getrunken? Passt meine Makronährstoffverteilung? Also habe ich nicht zu viele Kohlenhydrate? Habe ich genug Proteine? Esse ich Mahlzeiten, die ausgewogen sind? Ist meine Mahlzeitenfrequenz nicht zu hoch? Das sind lauter so Kleinigkeiten, die man aus meiner Sicht als Routine in den Alltag integrieren kann, weil sie dann einfach mitlaufen. Man muss nicht nachdenken und man entwickelt dann auch ein Körpergefühl dafür, wenn man die Routine bricht, geht es einem nämlich schlechter. Und dann kommt man schneller wieder in die Routine zurück. Und viele versuchen dann so aktiv irgendwas zu überoptimieren, was sie nicht halten können, was zu viel Disziplin braucht, weil es eben nicht in gute Routinen reinkommt und schaffen es dann nicht mehr. Das heißt, aus meiner Sicht ist der wichtigste Punkt, priorisieren, was ist wirklich wichtig, daraus eine Routine machen, die einfach zu integrieren ist und die irgendwann auf Autopilot einfach läuft.
Was sind denn in dem Zusammenhang so gerade, ja, körperlich fit sein und so weiter, was sind denn so wesentliche Irrtümer, wo man sagt, keine Ahnung, wie zum Beispiel abends lege ich mich hin oder setze mich aufs Sofa, ein Gläschen Wein, um mich zu entspannen. Also was sind so Sachen, wo du sagst, das sind so wesentliche Dinge, die Menschen im Berufsleben tun, die sie eigentlich tun, um ihnen was Gutes zu tun, aber eigentlich tun sie nichts Gutes.
Also abends, wer abends einen Wein braucht, der hat tagsüber eigentlich schon viele Fehler gemacht. Also wenn man dieses Bedürfnis hat, dann weiß man, dass man die Ursache eigentlich woanders suchen muss und dass dieses Glas Wein halt auch nicht die Lösung ist, weil es nur kurzfristig hilft, aber garantiert am nächsten Tag zurückschlägt. Also es macht eigentlich diesen Teufelskreis nur noch schlimmer. Und es sind so klassischerweise, ja, dass der Alkohol, dann der Bewegungsmangel, also dass man halt so träge wird, weil man ja eh schon wenig Bewegung hat, dann wird man immer träger und kann sich nicht mehr aufraffen und macht dann auch zwischendrin weniger Schritte und hat dann irgendwann so eine völlige, so eine Trutschigkeit, so eine Eingeschlafenheit, dann wird das Gehirn auch so ein bisschen unklar, der Fokus verliert sich, man hat mehr Blutzuckerschwankungen, wenn man dann isst, man schläft schlechter und es wird wirklich so ein Teufelskreis. Dann hat man oder haben viele das Thema mit Energy Drinks, also gerade also Red Bull oder so, hat ja relativ viel Koffein und wenn man davon jetzt halt den ganzen Tag welche trinkt und auch noch mitten am Nachmittag und am Abend, dann wird halt wieder die Schlafqualität schlecht. Und dann sagen die Leute halt, ja, aber ich bin am Abend halt einfach nicht müde, also ich bin halt einfach so fit und ich brauche halt einfach so wenig Schlaf. Ja, was ist das Erste, was sie machen, wenn sie dann früh morgens wieder aufstehen nach 5 Stunden schlechten Schlaf? Ja, ein Kaffee und kein Frühstück. Bestenfalls noch ein Proteinshake, ja, aber nichts Richtiges. Und dann haben sie halt am Ende wieder noch mehr Stresshormone und übertünchen eigentlich die ganze Zeit ihr eigenes Körpergefühl durch also äußere Faktoren wie Koffein zum Beispiel. Und dadurch verlieren die den Kontakt zu ihrem eigenen Körper. Die können gar nicht mehr auf ihr Körpergefühl hören. Dann sagen sie jetzt alle, oh, jetzt habe ich ADHS. Ja gut, also sorry, aber also es gibt vielleicht Leute, die ADHS wirklich haben und für die gilt es nicht. Aber die meisten Menschen, die mir erzählen, dass sie ADHS haben, die machen genau das. Ja, die trinken irgendwie 7 oder 8 Dosen Koffein am Tag, schlafen viel zu wenig, bewegen sich nicht, arbeiten, sitzen nur, haben kein Tageslicht in ihrem Büro, trinken kaum Wasser, ernähren sich von irgendwelchen Shakes. Also sorry, aber wie soll denn das Gehirn dann funktionieren?
Ja, also viele der Sachen, die du sagst, die weiß man ja auch, ne? Also so, ne?
Die Leute nehmen Ritalin. Leute denken, die gehen also zum Arzt und sagen, ich habe ADHS und
ADHS und die kriegen Medikamente. Ja, nee. Also ich meine jetzt grundsätzlich, ne, dass man sozusagen eigentlich Alkohol vermeiden sollte, eigentlich kein Energy, nicht so viel Kaffee, 3 Stunden vorm Schlafen gehen, nichts mehr essen und so weiter. Ne? Das ist ja eigentlich alles bekannt. Du arbeitest ja auch mit Kunden an diesen Routinen, an diesen Themen. Was sagst du denen denn, wenn sie es eigentlich besser wissen, aber es trotznicht machen? Sie sagen, Lea, ja, ich weiß, ja, aber es ist so schwer. Ich tue mich einfach schwer.
Ich sage denen nie, dass sie das nicht machen sollen, sondern ich arbeite mit ihnen an der Ursache, warum sie das Bedürfnis haben. Mhm. Also ich drehe das komplett um. Also ich würde niemals jemand sagen, du darfst keine Kohlenhydrate mehr essen, sondern ich sage halt immer, du musst mindestens mal auf die Protein- und Ballaststoffmenge kommen. Dann haben die automatisch weniger Hunger. Und gleiches gilt zum Beispiel für diese Themen wie Alkohol. Warum brauche ich Alkohol abends? Ja, weil ich komplett gestresst bin, weil ich gar nicht mehr runterschalten kann, weil ich möglicherweise auch mein Dopaminsystem ein bisschen überreizt habe. Und dann müssen wir tagsüber daran arbeiten. Und dann hören die auch abends auf zu trinken. So. Mhm. Also es geht vielmehr darum, aus meiner Sicht, diese Zusammenhänge sichtbar zu machen. Und deswegen ist es so vermeintlich einfach, aber eigentlich halt doch nicht, weil die Zusammenhänge checkt keiner. Also die Leute checken nicht, dass ihre Handysucht was mit der Diagnose in Anführungszeichen ADHS zu tun hat und dass die damit zusammenhängt, wie viel Koffein sie trinken und wie wenig sie schlafen. Also diese Zusammenhänge sichtbar zu machen durch Messungen und das zu erklären, das ist eigentlich immer der Weg, wie Menschen dann auf einmal so ein Aha-Erlebnis haben und so, ach krass, wenn ich das nicht mache, dann habe ich das Bedürfnis gar nicht, das zu machen und dann geht es mir da besser, Genius. So. Und dann fangen die an mitzumachen.
Okay. Das klingt nach einer sehr individuellen Arbeit. Magst du vielleicht kurz einfach noch ein paar Takte dazu sagen, was du momentan eben auch mit deinem Unternehmen machst? Vielleicht auch gerne nochmal den Namen erwähnen und die Webseite, dann kann man da ja mal so ein bisschen drüber sneaken.
Klar, also das aktuelle Unternehmen heißt Jetzt Performance, weil wir im Endeffekt ja Leistungsfähigkeit für den Berufsalltag verkaufen. Mhm. Also wir schauen, dass die Leute sich nicht mehr so durch ihren Alltag quälen müssen, sondern wieder mehr Leistungsfähigkeit haben, bessere Konzentration, nicht so nachmittagstief. Und was dann folgt, sind halt gesundheitliche Benefits. Ich sage immer, das ist das Produkt hinter dem Produkt, dass man halt auch in der Regel die Volkskrankheiten früh erkennt, weil wir die sowieso screenen. Also die Entstehung davon hat ja ganz viel mit der jetzigen Leistungseinbuße zu tun. Wenn ich viel chronischen Stress habe, dann habe ich auch ein höheres Risiko für einen Bluthochdruck oder einen Diabetes, den wir dann in dem Zuge sehen. Das heißt, was machen wir konkret? Wir analysieren über einen gewissen Zeitraum, am Anfang eine Woche, wie ist der aktuelle Lifestyle, also in Bezug auf Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, Blutwerte, Blutzuckerspiegel und so weiter. Schauen uns einmal an, wo sind so die Stolperfallen im Alltag und was muss diese Person ändern, damit sie eben auch von diesem Stresslevel runterkommt. Und dann machen wir einen individuellen Plan und begleiten die Leute über ein Jahr bei der Umsetzung. Also wie konkret jetzt wie ein Ernährungsplan, aber immer mit dem Verständnis. Also wir erklären immer, warum, was, wann. Also damit die das dann auch selber umsetzen können. Und wir arbeiten mit einzelnen Führungskräften. Also wir haben so ein Boutique-Produkt quasi sehr individuell, wie du schon gesagt hast, auch also sehr viel Beratung, auch mit 1:1-Terminen, 11 Live-Sessions in der Woche. Da gehen wir auch auf die Gesundheitsprävention mit ein. Und dann haben wir ein Teamprodukt, das dann mehr über KI läuft, wo die Leute das Wissen vermittelt kriegen. Die kriegen auch Wearables, um Schlaf zu messen, um Stress zu messen. Aber sie kriegen die Anleitung quasi eher automatisiert. Mit Videos von uns, aber immer anhand der Datenanalyse, aber die KI erkennt, welches Video braucht dieser Mensch gerade. Und so können wir quasi sehr, sehr, sehr preisgünstig trotzdem relativ gut den Menschen helfen und erklären, was sie gerade brauchen, weil wir in diese verschiedenen Lebensbereiche reinschauen und eben daraus mal so ein Konzept machen und den roten Faden behalten, dass eben genau die Basics eingehalten werden. Und dann können die immer noch in Live-Sessions kommen und Fragen stellen, wie sie es am besten in ihren Alltag integrieren können.
Okay. Ja, klingt spannend. Also ich fand das einen ganz, ganz tollen Rundumschlag zum Thema Leistungsfähigkeit, persönliche Ziele definieren und verfolgen mit vielen Impulsen, wo ja sich der ein oder andere bestimmt abgeholt fühlt. Wenn wir jetzt so langsam gegen Ende schauen, Lea, gibt's noch irgendwas, was ich dich hätte fragen sollen oder etwas, worüber du noch hättest sprechen wollen in dem Zusammenhang?
Ach, ich habe jetzt keine Kritik an deinen Fragen. Ansprechen kann man grundsätzlich viel drüber. Mir ist halt einfach wichtig, dass Menschen verstehen, dass niemand kommt, um sie zu retten. Also die Eigenverantwortung ist einfach der entscheidende Schlüssel, egal um was es geht im Leben. Es ist bei Bildung so, es ist beim Beruf so, es ist privat so, es ist aber eben auch in der Gesundheit so. Und gerade für den gesundheitlichen Part setze ich mich sehr ein, weil unser Gesundheitssystem halt erst dann greift, wenn Menschen krank sind. Also wir können im Gesundheitssystem Akutmedizin sehr gut machen. Also wir können Krankheiten gut behandeln, die akut sind. Aber die ganzen chronischen Erkrankungen, die eigentlich auch im Lebensstil schon entstehen und wo eigentlich Hand in Hand mit der Lebensstilveränderung gearbeitet werden müsste, darauf ist unsere Schulmedizin halt nicht ausgelegt. Also jeder, der glaubt, wenn man ab und zu mal zum Hausarzt geht, dass er dann schon gesund bleiben wird, weil irgendwer dafür sorgen wird, der darf diesen Glauben verlassen, weil das ist nicht so. Also Ärzte schauen nicht, dass du gesund bleibst. Ärzte helfen dir, wenn du krank bist in Deutschland aktuell. Hoffentlich ändert sich das bald.
Ja, dafür kämpfst du ja dann auch. Ja. Tag für Tag, Woche um Woche, Monat um Monat. Ja,
wobei ich halt auch parallel eine eigene Lösung aufbaue, weil ich auch nicht warten will, bis sich das Gesundheitssystem ändert, da bin ich auch ehrlich. Also ich sage immer, wer meckert, muss auch Lösungen bieten und die Lösung biete ich parallel zum Gesundheitssystem eben jetzt gerade über die Unternehmen.
Mhm. Die Unternehmen, also das heißt, du hast nicht nur eins, sondern bist gerade auch noch an anderen Themen dran.
Möglicherweise.
To be continued. Okay.
Yeah.
Schön. Wie kann man denn Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man sagt, hey, ich hätte vielleicht auch Interesse daran, mehr zur Zusammenarbeit zu erfahren?
Ganz einfach über die Webseite jetzt-performance.de und da kann man sich einen kostenfreien Beratungstermin mit meinem Team vereinbaren. Mhm. Und dann kann man da einmal kurz besprechen, wo man gerade steht, wo man auch Herausforderungen hat. Und das richtet sich eben an Geschäftsführer, an Selbstständige oder eben auch an Teamleiter, also die das quasi für ihr Team machen wollen. Und wir haben jetzt ganz neu eben im Angebot auch unser Teamcoaching, endlich, das man auch mit großen Teams machen kann. Das halt dann auch wirklich kostentechnisch nochmal deutlich reduziert ist und eben mehr automatisiert ist. Ja, aber ja, freut mich sehr, das wollte ich immer machen. Dann wird es lange dran gearbeitet und dank KI und meinem Bioinformatikstudium, so läuft dann doch wieder alles zusammen, können wir das jetzt eben endlich anbieten.
Schön. Gratulation zu all dem, was du geschaffen hast. Du hast meinen allerhöchsten Respekt, Lea. Und ich wünsche dir auch für all das, was noch kommt, für all die Themen, die du verfolgst, Mut, das richtige Quäntchen Glück und Durchhaltevermögen. Und ja, freue mich auf die nächsten Begegnungen.
Ja, vielen Dank für das tolle Interview.